Liebe Gemeinde, als Kanzelgruß möchte ich Sie alle heute an die gegenseitige Stärkung durch Gemeinschaft erinnern, so wie Paulus das an die Thessalonicher schreibt. Gemeinschaft dient dazu, sich gegenseitig zu ermutigen, zu erbauen und füreinander zu beten. Nun, liebe Gemeinde, Gemeinschaft leben wollen, das ist eine große Sache, das fordert, das ist eine Entscheidung. Das braucht Authentizität, Gemeinschaft braucht Ehrlichkeit, Demut und die Bereitschaft, den anderen zu achten, den anderen zu hören, dem anderen zuzuhören. Wie wir gehört haben, warnt der Papst davor, dass unsere sogenannte moderne Welt eine Welt, in der KI unseren Alltag immer mehr und mehr bestimmen wird, Gemeinschaft spalten kann. Er spricht sich für eine Zivilisation der Liebe aus, die auf Wahrheit, Gerechtigkeit, Dialog und Frieden beruht. Gemeinschaft. Sicherlich hat der eine, die eine unter Ihnen schon einen Kibbutz oder einen Moschaf in Israel besucht. Was zeichnet diese Kommunitäten aus? Nun, diese Gemeinschaften praktizieren Lebensformen, die darauf abzielen, Eigentum zu vergemeinschaften. Klassischerweise gehört das gesamte Eigentum, Land, Produktionsmittel, Häuser der Gemeinschaft. Und es herrscht eine hohe kollektive Wirtschaftsweise, wobei jeder nach seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen sich einbringt. Arbeit und Einkommen werden gemeinschaftlich verwaltet, also steht das Gemeinschaftsprinzip im Mittelpunkt und die Mitglieder unterwerfen sich diesem Prinzip freiwillig. Wir hören aus der Apostelgeschichte aus dem 4. Kapitel die Verse 32 bis 37 übertitelt Die Gütergemeinschaft der ersten Christen. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele, auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Nun, dem Eingangsbeispiel und der folgenden Perikope aus der Apostelgeschichte kann man noch ein drittes Beispiel hinzufügen und an die Grundidee des Kommunismus nach Karl Marx und Friedrich Engels erinnern, die Schaffung einer klassenlosen Gesellschaft ohne Privateigentum an Produktionsmitteln, Fabrik, Land, Maschinen und die Überwindung von Ausbeutung, Armut und Ungleichheit durch Gemeineigentum, gerechte Verteilung und ein selbstbestimmtes Leben, in dem jeder nach seinen Bedürfnissen lebt, zum Ziel hat. Alle drei Konzepte haben eines gemeinsam, sie funktionieren nicht. Warum? Nun fangen wir beim dritten Beispiel an. Der Kommunismus scheiterte primär an wirtschaftlicher Ineffizienz durch zentrale Planung, mangelnden Leistungsanreizen und autoritären Strukturen. Der Wegfall von Privateigentum und Wettbewerb führte zur Mangelwirtschaft, Unterdrückung, Bürokratie und fehlende politische Freiheit destabilisierten das System und führten letztendlich zum Zusammenbruch. Beispiel Nummer 1: Kibbutzleben. Hier hat sich die ursprüngliche Idee der Vergemeinschaftung gewandelt. Finanzkrisen und hohe Inflation zwangen viele Kibbuzim dazu, ihre Strukturen zu öffnen. Gemeinschaftliches Eigentum wurde in vielen Bereichen zugunsten privater Wohnungen und Arbeitsverhältnisse aufgegeben. Der Fokus verschob sich von kollektiver Selbstaufgabe zu individueller Lebensweise, der Wunsch nach Privatbesitz und persönlicher Karriere wuchs. Viele Kibbuzim litten unter Abwanderung der Jugend, was zu einer Überalterung führte. Neue Mitglieder kamen kaum nach, weshalb viele Kibbuzim heute als Wohnorte für Nichtmitglieder fungieren. Die moderne, konsumorientierte israelische Gesellschaft beeinflussten das Gemeinschaftsgefühl der jungen Generation und somit die Idee des Kibbutz. Nun zu unserer heutigen Perikope. Auch dieses, nennen wir es mal Experiment, hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert, weil die Voraussetzungen falsch waren. Die Gemeinde ging davon aus, dass die Wiederkehr des Herrn absehbar sei und man dementsprechend dann auch haushalten könne. Die neue Botschaft war ihnen so eindrücklich und die damit verbundene, zuteil werdende Gnade war so unmittelbar. Manche haben ja die Kreuzigung erlebt und hatten von der Auferstehung und Himmelfahrt des Herrn erfahren, dass dies ihre Lebenseinstellung verändert hat. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Denn so versteht sich die bewirkte Gnade. Sie bewirkt eine Veränderung des Lebens, sie befähigt zum Handeln, ist Stärke im Alltag, löst sich von starren Gesetzlichkeiten, ist letztendlich der Liebesbeweis Gottes dem Menschen gegenüber. Dieses Bewusstsein der ersten Jerusalemer Gemeinde bewirkte Zusammengehörigkeit, Gemeinschaftssinn, gegenseitige Verantwortung. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Diese Kraft, dieses Bewusstsein der Zusammengehörigkeit im Glauben an Jesus Christus, an die Auferstehung und Wiederkunft des Herrn in absehbarer Zeit, bestärkte sie in ihrem Handeln. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Das Prinzip der sozialen Auskömmlichkeit, dass jeder das bekomme, was nötig ist, ist hier schon ganz am Anfang des Gemeindelebens zur Lebensregel geworden und spiegelt sich dann Jahrhunderte später nach Gründung von Klöstern im monastischen Leben wieder. Doch das Klosterleben ist auf langfristige Versorgung ausgelegt und dazu brauchte man Grund und Boden und Häuser. Ohne diese Voraussetzungen war ein Wirtschaften und damit verbunden eine Auskömmlichkeit der Gemeinschaft nicht gewährleistet. Das war dann letztendlich auch der Grund, wieso die Jerusalemer Gemeinde in Schieflage geriet. Das Geld war schnell aufgebraucht und die Gemeinde bankrott und sie konnte nur dadurch überleben, indem sie von heidenchristlichen Gemeinden unterstützt wurde. Jetzt daraus zu schließen, dass dieser Text, also ein Text des offensichtlichen Scheiterns, heute keinen Sinn mehr mache, ist verfrüht. Wir sollten uns fragen, was der Text uns heute noch sagen kann. Mit meines Erachtens gibt er uns Impulse für heutiges christliches Geben und Teilen. Dieser Grundgedanke, dass jeder aufgefangen wird durch die Gemeinschaft, ist in der Tat christliche Ur-DNA. Diesen Grundgedanken finden wir im Leben und Handeln von Jesus. Jesus lehrt einen kritischen Umgang mit Geld, wobei er es als Werkzeug zur Großzügigkeit sah, das zum Wohl der Bedürftigen eingesetzt werden soll. Besitz betrachtet er als Geschenk Gottes, das verantwortungsvoll verwaltet werden will, zum Nutzen aller. Denn Besitz ist endlich und nach dem Tod wertlos. Viele Menschen, die auch noch als besonders christlich verstehen, verstehen Reichtum allerdings anders. Reichtum ist für sie das Mittel zum Zweck, das Mittel zur Macht, Macht, die sie für ihr Selbstwertgefühl brauchen. Nun, das ist nicht, was christliche Verantwortung dem Nächsten gegenüber lehrt. Geben und Teilen setzt eben ein neues Verhältnis zu Geld und Besitz voraus. Dieses neue Verhältnis, so der Gedanke, wird in uns bewirkt, weil wir ja schon durch Glauben und Heilszusage beschenkt wurden, also, wie schon gesagt, durch die uns zuteil gewordene Gnade, die verändert, neu befähigt zum Handeln, im Alltag stärkt. Dankbarkeit und Freude werden somit bewirkt. Aus der Freude, wie viel wir empfangen haben, wächst die Freiheit zum Teilen. Wenn wir sehen und merken, dass wir bisher genug zum Leben hatten, kann das Zuversicht bewirken und uns bestärken, dass es auch zukünftig reichen wird. Jeder Einzelne musste aber zu einer Entscheidung kommen, eine Haltung finden, die jenseits von alles oder nichts helfen soll, in diese ja doch empfundene Zumutung des Gebens und Teilens hineinzuwachsen. Das ist lernbar, da gilt es üben und man startet immer mit dem Leichteren. Was brauche ich wirklich? Worauf kann ich auch verzichten? Wo kann ich reduzieren? Mit dem, wie wir geben, zeigen wir, worauf unser Leben gründet, nämlich, dass wir selbst Beschenkte sind und als ganz und gar Beschenkte geben wir ein Stück des Geschenks dann gerne weiter. Hölderlin hat in dem Gedicht »Mein Eigentum« über sein Eigentum nachgedacht. Ich lese die letzte Strophe, und bei der dort erwähnten Parze handelt es sich um die der drei Schicksalsgöttinnen, die am Ende das Lebensband durchschneidet. Mein Eigentum, Friedrich Hölderlin. Ihr segnet gütig über den Sterblichen, ihr Himmelskräfte, jedem sein Eigentum. O segnet meines auch, und dass zu frühe die Parze den Traum nicht ende. Hölderlin bittet die Himmelskräfte, sein Eigentum zu segnen. Was ist für Hölderlin sein Eigentum? Das wahre Eigentum ist für Hölderlin nicht materiell. Es ist der eigene Geist, die Erinnerung, die Natur und die Poesie. Und an diesem Eigentum hat er die Menschheit teilnehmen lassen, es an sie verschenkt. Gesegnet sei, was wachsen will in dir, Gott segne, was herausstrebt aus dir, gesegnet sei unser Leben. Amen.